Könnten Sie noch einmal kurz für unsere Hörer zusammenfassen, welche Hürden sich da seitens der FARC und der Regierung konkret stellen?
Und zunächst kann man sagen, die erste Phase ist abgeschlossen und zwar erfolgreich abgeschlossen. Entwaffnung und Demobilisierung haben funktioniert. Und nun kommt die sehr viel schwierigere Phase. Wie gelingt die Wiedereingliederung der FARC-Kämpfer in die Gesellschaft? Wie kann man bewerkstelligen, dass es zur Aussöhnung, zur Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen, zur Klarlegung der finanziellen Ressourcen, über die FARC verfügt, kommt? Und wie kann die Gesamtgesellschaft sich so weiter bewegen, dass politische Positionen, so wie sie von der FARC artikuliert werden, auch akzeptiert werden? Das ist eine entscheidende Voraussetzung für einen Erfolg dieser zweiten Phase, weil natürlich sehr viel Hass, sehr viel Emotionen in diesem 50-jährigen Konflikt sich angesammelt haben und die müssen bearbeitet werden.
Sie haben es ja hier schon angesprochen, diesen Hass, diese Emotionen, die sich da gestaut haben und auch, dass jetzt quasi über die Entwaffnung die erste Phase abgeschlossen wäre. Aber ein großes Problem in der Durchsetzung des Friedens sind ja, so wie ich das nachverfolgen konnte, immer noch die Paramilitärs, die Angriffe auf die nun entwaffneten FARC immer noch ausüben. Können Sie da mal erläutern, wie die Machtverhältnisse der Paramilitärs sich zeigen?
Nun, wir haben in bestimmten Regionen des Landes eine unterschiedliche Gewaltkonstellation. Wir haben demobilisierte FARC-Kämpfer, wir haben auch FARC-Gruppen, die sich nicht demobilisiert haben. Wir haben Gewaltakteure, die eher dem kriminellen Feld zugeordnet werden können, die also aus dem paramilitärischen Bereich kommen oder das, was man in Kolumbien Bakrim, also die Bandas Criminales, also in die Kriminalität pervertierte ehemalige Kämpfer der Guerilla oder der Paramilitärs. Und wir haben verschiedene Kartelle aus dem Drogenbereich. Und diese unterschiedlichen Gewaltakteure konkurrieren nun um die Kontrolle jener Regionen, jener Territorien, in denen bisher die FARC das Sagen hatte. Und dies führt genau zu einer schwer zu voraussehenden Konstellation, weil der Staat nicht in der Lage ist, in diesen Gegenden unmittelbar Ordnung und Sicherheit zu schaffen. Und das bedeutet eine massive Gefahr, insbesondere für Menschenrechtskämpfer, soziale Führer, die versuchen, in diesen Gegenden eine Verständigung und Versöhnung in Szene zu setzen, sodass dort schon sehr viele Opfer zu beklagen sind.
So wie ich das in dem Prozess, also in dem Konflikt auch verstanden habe, gibt es auch innerhalb der Regierung sozusagen regionale Eliten, die auf Seiten der Paramilitärs stehen. Wie sehr beeinflusst denn das diesen Konflikt oder diese Probleme, die sich da in der Bewältigung zeigen?
Nun, wir hatten ja vor 7 Jahren den Prozess der Demobilisierung der Paramilitärs. Gleichwohl stellen wir da fest, dass eben sich dort nicht alle demobilisiert haben, respektive einige auch wieder in ihre alte Geschäfte hineingekommen sind. Und das hat auch viel mit den wirtschaftlichen Interessen zu tun, sei es nun im Bereich der Drogenökonomie oder eben auch der illegalen Nutzung von natürlichen Ressourcen, insbesondere Gold, insbesondere Edelmetalle, teilweise auch Kohle. Und da versuchen natürlich bestimmte regionale Eliten, ihre Interessen durch solche Gewaltakteure zu befördern und dort Einfluss sich zu sichern. Und das ist genau das, was nicht passieren sollte im Friedensprozess, dass sich dort eben Enklaven bilden, wo sich autonome Akteure bilden, die dort das Sagen haben, ohne dass der Staat sein Gewaltmonopol durchsetzen kann.
Das scheint ja auch genauso sich auf die Gebiete so zu konzentrieren, in denen ehemals die FARC ihre Standorte hatte. Es wurde ja zugunsten der FARC am 31. Dezember 2016, letztes Jahr, das Amnestiegesetz beschlossen, das eigentlich da der entwaffneten FARC Hilfe leisten soll. Es wird aber auch immer wieder jetzt beklagt, dass diese Umsetzung des Amnestiegesetzes sehr mangelhaft umgesetzt wurde. Also wie kann das denn von der Regierung gerechtfertigt werden oder welche Schritte müsste die Regierung einleiten, um genau diesem Amnestiegesetz nachzukommen?
Also das Amnestiegesetz kam mit großer Verzögerung zustande. Es hat lange im Parlament gelegen. Wir haben ja gegenwärtig eine Phase, wo eine Fülle der Vereinbarungen, die im Friedensvertrag stehen, nun in Gesetze überführt werden müssen und nicht mehr mit Dekreten gearbeitet werden kann, so wie das bis Ende April möglich war für den Präsidenten. Das heißt, es ist jetzt ein sehr schwieriger Prozess im Gange, das Parlament von jeder einzelnen Regelung zu überzeugen. Und das führt zu massiven zeitlichen Verletzungen gegenüber den Vereinbarungen, die im Friedensvertrag stehen. Das gilt eben auch für den Amnestieprozess. Da müssen sich die einzelnen Kämpfer natürlich auch selber erst erklären und sich zu ihren jeweiligen Taten vollumfänglich einlassen. Und dieser Prozess ist langwierig, weil er natürlich dann auch noch gegengecheckt wird mit den Ermittlungsakten, die bei den Staatsanwaltschaften vorhanden sind. Und insofern gilt es jetzt sozusagen, diesen Prozess so voranzubekommen, dass die einfachen Fahrkämpfer, denen also keine massiven Menschenrechtsverletzungen, Entführungen, Anwerbung von Kindersoldaten etc. nachgewiesen werden kann, dass die entlassen werden können und damit diese Amnestie auch greift.
Nun, abgesehen von dieser Problematik, da die Amnestiegesetze durchzusetzen, haben Sie auch vorhin gesagt, dass mit der Übergabe der Waffen jetzt die erste Phase in diesem Friedensprozess geendet hat. Das belief sich so um Mitte August herum. Und jetzt in der zweiten Phase soll eine politische, soziale und wirtschaftliche Integration der FARC-Mitglieder eben in das Zivilleben Kolumbiens erfolgen. Die Gründung der eigenen Partei ist dabei ja auch ein wichtiger Schritt bei einer politischen Integration. Also würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu der Meldung dieser Parteigründungsprozesse. Wie schätzen Sie denn diese Maßnahme ein?
Das ist ein zentrales Element des Friedensprozesses. Die FARC sind 1964 gestartet als eine revolutionäre Bewegung. Das heißt, sie hatten ein ideologisches Programm. Wenn sie jetzt in der Lage sind, dieses inhaltlich-politische Profil in eine Parteigründung umzuwandeln, wäre das ein großer Schritt nach vorne, da das natürlich ein Spektrum ist, was bisher in der politischen Landschaft Kolumbiens nicht artikuliert wurde. Insofern ist es ein völlig neues Element. Und die kolumbianische Gesellschaft wird lernen müssen, mit diesen Auffassungen der FARC umzugehen. Das ist auch kein einfacher Prozess, weil eine Fülle von stark polarisierenden politischen Persönlichkeiten wie der ehemalige Präsident Álvaro Uribe da heftig dagegen schießen und sagen, hier würde ein Castro-Chavismo kommen, also ein Regime, das aus Kuba und Venezuela alimentiert wird. Und diese Toleranz im politischen Geschäft ist ein Element und dazu kann die Parteigründung der FARC sehr viel beitragen.
Und wie schätzen Sie da diese Befürchtungen ein, dass es halt wie in Kuba und Venezuela ausarten könnte?
Ach, das ist zunächst politische Polemik, die, glaube ich, muss man nicht besonders ernst nehmen. Entscheidend wird sein, sozusagen, wie kriegen die FARC den Übergang hin von einer Guerilla-Bewegung, die sich ja zum Teil ideologisch, zum Teil durch ihre Beteiligung an der Drogenökonomie auch einfach mit kriminellen Methoden bewegt hat, nun in einen politischen Prozess einmündet, der zu einer inneren Klärung führt, die vor allem auch dazu beitragen kann, dass die FARC für andere Parteien des linken Spektrums als Partner akzeptiert wird und ob es ihr eben vor allem gelingt, im Territorium des Landes, das heißt in den Gemeinden, in den Kommunen, in den einzelnen Barrios Vertrauen aufzubauen und so über die Zeit durch die Bekleidung sozialer und politischer Ämter und der damit verbundenen Verantwortung Akzeptanz zu gewinnen und irgendwann dann auch als nationale politische Kraft wirksam zu werden.
Dafür sind ja vor allem wichtig, wie Sie es auch schon gesagt haben, dass die politischen Interessen quasi in einem einheitlichen Parteiauftreten vereint werden, dass das durchaus schwierig ist durch die unterschiedlichen Auffassungen innerhalb der FARC. Könnten Sie da vielleicht kurz anreißen, welche das so wären?
Das ist relativ unklar, welche ideologischen Strömungen sich da durchsetzen werden. Wir haben durch diese Existenz als Guerilla, die ja dann auch stark sozusagen diffus wurde, weil es unterschiedliche Fronten gab, die sich relativ autonom bewegt haben, kein einheitliches politisches Programm. Es ist gegenwärtig eher eine Plattform, die versucht, im Sinne einer Sammlungsbewegung auch andere soziale Gruppen anzusprechen, jenseits der eigenen Kämpfer. Und dabei ist eben die Frage, wird sich eine pragmatische Linie durchsetzen, die sozusagen stärker auf die Gesellschaft zugeht, wie etwa in der Figur dieses Führers Timoschenko, oder eine eher stärker ideologisch positionierte Position von Ivan Márquez. Das ist innerhalb der Organisation noch nicht klar. Wir kennen nicht die relativen Gewichte, die diese verschiedenen Gruppen haben werden. Und insofern ist diese Woche, in der dieser Gründungsprozess vorangeht, auch eine Chance, da einen ersten Einblick zu gewinnen.
Das also dann schon mal als Vorausblick oder als Hoffnung, was denn da zum Ergebnis wird. Eine letzte Frage so zum Abschluss wäre, dass ja bei diesem Kongress auch bekannt gegeben werden soll, wer jetzt in den kommenden zwei Legislaturperioden im Repräsentantenhaus vertreten sein soll. Und der Friedensvertrag gesteht dabei den FARC jeweils 5 Sitze in jeder Kammer zu, zunächst jedoch noch ohne Stimmrecht. Wie kann man das bewerten? Ist das dann eine nur symbolische politische Macht, die da von Seiten der Regierung gewährt wird?
Es ist nicht eine Konzession der Regierung, sondern ich glaube, das ist eine der Voraussetzungen, dass die politische Stimme der FARC auch in den Debatten Kolumbiens gehört wird und die FARC durch diese Repräsentation innerhalb der beiden Häuser die Chance hat, zu den konkreten Entscheidungen, die da fallen werden und weiterhin den Friedensprozess natürlich prägen werden, auch ihre Meinung zu äußern. Das halte ich für eine sehr gute Entscheidung, weil es damit nicht eine Logik vorantreibt, dass die FARC nun als außerparlamentarische Kraft sich nur artikulieren könnten, sondern sie sind innerhalb des Entscheidungssystems des Landes dabei, unabhängig von den Wahlergebnissen. Wenn sie mehr Stimmen kriegen sollten, dann über diese 5 garantierten Sitze hinaus bei den kommenden Wahlen, dann sind sie stärker vertreten, aber sie haben eine minimale Repräsentanz von 5 Plätzen in jeder Kammer und das gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Stimmen und ihre Positionen klar zu äußern.